Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Von dem, was Sie gerade hier erlebt haben. Mein Name ist Uwe Hartmann, ich komme vom Miles Verlag. Der Miles Verlag ist ein kleiner Verlag, der sich mit einem Nischenthema beschäftigt, nämlich mit dem Thema Sicherheitspolitik und Streitkräfte. Nichtsdestotrotz, klein aber fein, und das Thema ist, glaube ich, mindestens genauso wichtig wie Me Too oder I Can Do. Ich freue mich, Ihnen heute den Admiral AD Viktor Teuker vorstellen zu können, der ein schönes Buch geschrieben hat, das den Titel trägt Dienst in Zeiten des Wandels. Und der Untertitel zeigt auch an, aus welcher Zeit er uns berichten wird, nämlich aus der Zeit von 1966 bis 2006. Und wie der Dienstgrad, Admiral, es schon nahelegt, geht es um Erinnerungen aus der Marine. Aber, das nehme ich schon mal vorweg, in diesem Buch geht es nicht nur um die Marine, es geht letztlich um die gesamte Bundeswehr und damit auch um die Bundesrepublik Deutschland. Er stellt auch die vielen Umbrüche da, die es gab in dieser Zeit, von der Verteidigungsarmee zur Armee der Einheit und schließlich zur Einsatzarmee. Und was das Buch so sympathisch macht, er stellt dar, dass letztlich Führung in den Streitkräften, gerade in der Marine, auch Führung unter erschwerten Bedingungen ist. Und ich nehme schon mal vorweg, der Admiral war auch Kommandant auf U-Booten. Ganz kurze Anmerkung noch, wenn Sie hinterher noch zum Stand kommen, E312 gleich hier um die Ecke, dann würde ich mich sehr freuen. Wir haben für Sie auch eine kleine Überraschung bereit und der Admiral ist auch bereit, Bücher zu signieren. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und nun, Herr Admiral, bitte ich Sie, zu uns vorzulesen und die letzten 5 Minuten haben wir für Fragen reserviert. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Mir ist auch klar, das ist jetzt ein sehr schwieriger Vorlauf gewesen, aber mir ist auch aufgefallen, ich habe die letzten Worte der letzten Vorstellung mitbekommen. Da war von der Frau als König die Rede. Ich möchte mal anschließen, der Kommandant eines U-Bootes oder eines Zerstörers ist auch ein König. So. Ja, als ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, zunächst nur um Erinnerung festzuhalten, ging es mir eigentlich darum, eine Art Geschichtsbuch zu schreiben über wichtige Dinge, die in der Bundeswehr passiert sind und die ihre Auswirkungen bis heute haben. Wie zum Beispiel das neue Verfahren, Auslandseinsätze der Bundeswehr zu planen und zu führen, was 1995, 96 mit dem Bosnien-Einsatz begonnen hat. Das war das eine. Das zweite war aber, dass mir beim Schreiben klar geworden ist, dass alles, was diese Leute dort getan haben, sie ja nur aufgrund ihrer Persönlichkeiten und ihrer Erfahrungen haben tun können, und zwar ihrer fachlichen, aber auch ihrer Erfahrung als Menschenführer. Und dass das auch auf mich zugetroffen hat. Sodass daraus dann der Wunsch geworden ist, einmal festzuhalten, wie sich Führung und wie sich Führung von Menschen überhaupt abgespielt hat und nach welchen Regeln und welche Auswirkungen das Ganze gehabt hat. Das Dritte, was mir dann auch wichtig geworden ist, ich habe festgestellt oder habe mich daran erinnert, dass die Marine, wir sind ja auch hier ein bisschen weit weg von Marine, dass die Marine ja im Bewusstsein der Öffentlichkeit immer ziemlich weit weg ist. Und das fängt damit an, dass schon Ost- und Nordsee weit weg sind, von anderen Teilen mal ganz zu schweigen. Und dass ich mir gedacht habe, für den Fall, dass es ein Mann oder eine Frau, ein Soldaten, ein Zivilisten vielleicht einmal interessieren könnte, zu erfahren, was es bedeutet, schon in Friedenszeiten die totale Verantwortung für eine Besatzung, und zwar die totale, eines Kommandanten, zum Beispiel eines U-Bootes, wie jetzt leider tragisch des argentinischen U-Bootes San Juan, oder für einen Zerstörer für Leib und Leben zu tragen, wenn es jemanden interessieren könnte, das einmal zu lesen, dass es sich lohnen würde, das vielleicht aufzuschreiben, weil ich das in dieser Form auch in der Literatur so noch nicht gefunden habe. Und dann ging es mir darum zu sagen, und dann muss es so geschrieben sein, dass es auch der Laie versteht. Und dass er bereit ist, länger als über die ersten 50 Seiten zu lesen. Und mein Wunsch war, dass mir das gelingen möge, dass diejenigen, die anfangen, bis zu Ende lesen. Die meisten, die ich kenne, die angefangen haben, haben es bis zu Ende gelesen. Und deswegen möchte ich Ihnen jetzt über einige dieser Verwendungen, die ich gehabt habe, kurze Leseproben geben und Sie nur kurz dort hineinführen, damit Sie sehen können, worum es dabei eigentlich gegangen ist. Und ich fange an mit einem Teil meiner Ausbildung, der Ihnen vielleicht auch nicht so bekannt ist, nämlich der Ausbildung zum als Offizieranwärter auf dem Segelschulschiff der Marine Gorch Fock, was ja vielleicht etwas outdated heute erscheinen könnte. Und hier habe ich geschrieben, Ende Juli, ich spreche vom Jahr 1966, nach der großen Abschlussübung, als die Grundausbildung beendet war, kam ich mir vor wie ein gestandener Matrose. Bis ich am 30. Juni mit dem Seesack auf dem Rücken in Kiel auf der Blücherbrücke vor einem Ungetüm aus weißer Bordwand und hohen Masten stand, dem Segelschulschiff Gorch Fock. Schon in den ersten Tagen haben wir das Lied der Gorch Fock gelernt. Weiß ist das Schiff, das wir lieben. Ich habe es nicht geliebt, aber irgendwie respektiert. Das konnte man nicht von allen Vorgesetzten sagen. Ich hatte zwar Glück mit unserem Korporalschaftsführer, aber einem großen Teil der Kameraden ging es schlimmer. Wir mussten täglich ein Logbuch führen. Einmal wurde unangekündigt die Aktualität geprüft. Und wer nicht auf Null war, musste noch am gleichen Tag nachschreiben. Einem bewährten Brauch der Kriegsmarine, der Reichsmarine und vermutlich auch der kaiserlichen Marine folgend, zog unser Wachoffizier im dritten Monat unangekündigt das Logbuch ein und nahm es zur Kenntnis. Ein Vorgehen, dessen Berechtigung ich nicht nachvollziehen konnte. Die Ausbildung an Bord war hart und verlangte allen viel ab. Am härtesten waren die 19 Tage bis zum Auslaufen zur Ausbildungsreise. Schon am zweiten Tag fand das erste Aufentern statt. Am fünften Tag ging es mehrfach bis zur Großreuel, also zur höchsten Ra, in etwa 40 Meter Höhe. Vom sechsten Tag an gehörten sich steigernde Segelmanöver an der Pier, häufig stundenlang und regelrecht bis zur Erschöpfung, zu unserem täglichen Brot. Ab dem neunten Tag kam die Brassübung dazu. Das Herumholen der einzelnen Rahen von Deck aus über das entsprechende Tauwerk auf Zeit. Am 20. Tag liefen wir aus und schon einen Tag später in Kopenhagen ein, von wo aus eine Regatta von Großseglern nach Den Helder stattfinden sollte. Vorher nahm der dänische König eine Parade der vor der langen Linie vor Anker liegenden Großsegler ab. Die Besatzung der Gorch Fock stand zum ersten Mal seit der Vorkriegszeit in Paradeaufstellung auf den Rahen, dem Kartenhaus und dann Oberdeck. Wir waren stolz wie die Schneider, denn außer uns machte das nur ein anderer Segler. Nach dem Auslaufen begann dann die Regatta. Als unschätzbaren Vorteil, so früh in meiner Laufbahn, habe ich es empfunden, dass wir alle im Seebetrieb erlebten, dass der Mensch nicht dem Element seinen Willen aufzwingen kann, sondern wissen muss, was möglich ist und was nicht, und sich dann daran zu halten hat. Unser Kommandant beherrschte das Schiff offenkundig sehr gut. Bei Sturm in der Nordsee segelten wir unter Sturmsegeln und fühlten uns sehr sicher. Während einer Nachtwache, als wir offensichtlich den Fehler machten, den Eindruck von fröhlichem Unbeschäftigtsein zu verbreiten, ließ uns der Wachführer antreten und befahl sinngemäß, Sie wollen doch Offizier werden. Ich will, dass jeder von Ihnen, immer zwei gemeinsam, auf den Großmast aufentert, bis zum Mastknopf, 45 Meter hoch, und ihn anfasst. Zur Herstellung der Seefestigkeit. Lassen Sie sich Zeit. Wer absolut nicht will, kann aber an Deck bleiben. Wer nicht mehr kann, pickt sich mit dem Sicherheitsgurt da an, wo er ist. Ich lasse ihn dann von einem Unteroffizier herunterholen. Und jetzt die Ersten los. Mit meinem Freund Rainer habe ich es tatsächlich ganz bis nach oben geschafft. Das Schiff stampfte, ritt die Wellenberge ab und lag gekränkt auf einer Seite. Die Nacht war pechschwarz. Außer der Gischt auf dem Wellenkämmen war nichts zu sehen. Der Wind zerrte an den Hosenbeinen. Ich hatte richtig Angst. Jeder von uns hatte Angst. Keine Macht der Welt hätte denjenigen gerettet, der abgestürzt wäre. Aber wir waren oben gewesen und hatten das trotz aller Angst geschafft. Erst später ist mir klar geworden, dass ich es als Vorgesetzter niemals würde dulden dürfen, dass ein seemännisch nicht zu begründender Befehl gegeben würde,
der die mir anvertrauten, ohne dringende Notwendigkeit einer solchen Gefährdung aussetzte. Ein Teil von der Gorch Fock. Ich springe mal 20 Jahre weiter. Da ist der Autor Fregattenkapitän, im Heer nennt man das Oberstleutnant, und ich wurde Kommandant eines Zerstörers. Am 28. September 1988 übernahm ich das Kommando über den Zerstörer Hessen, über das Schiff und seine 290 Mann Besatzung. Wie für jeden Marineoffizier war dies für mich ein großer, besonderer Tag, der Anlass für viele bewegende Gedanken war. Zuerst erfüllte mich Stolz darauf, als zweiter ehemaliger U-Boot-Kommandant unserer Marine für ausreichend qualifiziert, würdig befunden worden zu sein, diese hohe, mit keinem anderen Bereich des Berufslebens eines Marineoffiziers zu vergleichende Verantwortung zu tragen. Gleich traten aber die Sorgen daneben. Würde ich dieser Verantwortung gewachsen sein und den Wechsel von der Position des zweiten Mannes auf die des ersten Mannes, der niemanden mehr fragen konnte, verkraften und den Erwartungen der Besatzung auf die endgültige, manchmal sehr schnelle und vor allem richtige Entscheidung in allen Lagen ohne Nerven entsprechen können? Ich hoffte das. Am Tag nach der Kommandoübernahme stellte ich mich den Offizieren vor und erläuterte ihnen meine Vorstellungen. Für den Abend hatte ich mich über den Messeältesten der Feldwebelmesse in die Messe eingeladen und um Präsenz aller Feldwebel gebeten, um mich auch dort vorzustellen. Es wurde ein besonderer Abend. Mit genügend Bier versehen arbeitete ich mich durch die verschiedenen Tischrunden, bis ich deutlich nach Mitternacht, wie durch Zufall, am Tisch des Ältesten und der Meinungsführer landete. Und dann richtete mein Navigationsmeister oder Steuermann auf einmal das Wort mit einer kurzen Ansprache an mich, die in etwa so klang: Herr Kapitän, Sie sind unser neuer Kommandant. Wenn Sie glauben, diesen Job erledigen zu müssen, weil Sie den für Ihre weitere Karriere brauchen, dann werden Sie hier auf die Schnauze fallen. Wenn Sie aber ab heute nur an dieses Schiff und an seine Besatzung, an nichts anderes denken und mit allem nur für uns da sind, dann werden wir unsere Hände unter Sie halten und Sie aufs Pferd heben. In dieser Runde und zu dieser Nachtzeit ließ ich das einfach stehen. Einigermaßen verblüfft habe ich mich später verabschiedet. Das waren Worte, die mit einem herkömmlichen Hierarchieverständnis nicht so recht in Einklang zu bringen waren und die man auch dem übermäßigen Alkoholgenuss hätte zuschreiben können. Zwei Dinge wurden mir aber am nächsten Tage klar. Die Feldwebel mussten irgendwann mit einem ihrer Kommandanten Erfahrungen gemacht haben, die sie nicht wiederholen wollten und vor denen sie jetzt warnen zu müssen glaubten. Das konnte mir egal sein. Das war Vergangenheit. Daneben aber sprach aus diesen Worten eine tiefe Verbundenheit mit ihrem, mit meinem Schiff, wie ich es mir besser nicht wünschen konnte. Und das war mir mehr als recht. Auf dem Zerstörer habe ich dann verschiedene Dinge erlebt. Und ich habe dann das Schiff gewechselt und bin Kommandant auf dem Zerstörer Bayern geworden. Und in dieser Funktion habe ich den Übergang oder die deutsche Einheit erlebt und die Berührung von der Bundeswehr mit der Nationalen Volksarmee. Und dazu möchte ich Ihnen kurz einen Einblick geben. Ich spreche jetzt vom Jahr, vom Sommer 1990. Die fordernden Seefahrten meines Schiffes hatten die stürmische Entwicklung in der DDR nicht aus meinem Bewusstsein verdrängt. Im Frühjahr 1990 hatte sich nach der ersten freien Volkskammerwahl am 18. März und durch die Entwicklung der politischen Diskussion in der DDR immer stärker die Wahrscheinlichkeit einer Vereinigung der DDR mit der Bundesrepublik in überschaubarer Zukunft abgezeichnet. Für mich wie für meine Offiziere und Feldwebel stellte sich damit immer häufiger die Frage, was dies für ein zu erwartendes Miteinander von Bundeswehr und Nationaler Volksarmee bedeuten würde. Die Grundwerte der Bundeswehr, wie auch unser Wissen über die NVA, begründeten dabei bei mir wie bei meinen Kommandantenkameraden, aber auch bei meiner Besatzung, die sichere Überzeugung, dass jede Art von Gemeinsamkeit nur darin bestehen könnte, dass sich eine von Grund auf reformierte NVA dem inneren Gefüge und der gesellschaftlichen Einordnung der Bundeswehr würde anpassen müssen. Daraus folgte für mich, wie für meine Männer, die Frage, können wir uns vorstellen, überhaupt mit Offizieren und Feldwebeln, die in der Volksmarine groß geworden sind, gemeinsam Dienst zu leisten? Kann das überhaupt gehen? Passen Offiziere der Volksmarine, Offiziere einer Parteiarmee, Mitglieder der SED in die Bundeswehr? Ist das den Soldaten der Bundeswehr, speziell den Wehrpflichtigen, überhaupt zuzumuten? Alle Gespräche in diesen Monaten ergaben überwiegend eine starke Ablehnung jeder Form eines zukünftigen gemeinsamen Dienstes. Dazu trug auch in besonderem Maße unser Wissen um die Erziehung zum Hass auf den Klassenfeind bei, deren Träger in der NVA nach unserer Einschätzung nicht nur die Politoffiziere unmittelbar, sondern auch alle Vorgesetzten waren. Wie sollte es da ein gemeinsames Dienen nach den Regeln der Bundeswehr geben können? Dass neben diesen sehr weit verbreiteten Überlegungen, die auch ich teilte, ebenso nachdenklichere Gedanken geäußert wurden wie die, ob wir die Bedeutung der Parteimitgliedschaft der Offiziere der NVA, wie auch der Hasserziehung, nicht überbewerteten, möchte ich nicht verschweigen. Sie waren aber die seltene Ausnahme. Als daher am 7. Juli eine Weisung des Ministeriums erging, mit der das komplizierte Verfahren beschrieben wurde, nachdem Einheiten unserer Marine Kontakt zu Einheiten der Volksmarine aufnehmen konnten, fand ich, dass dies viel zu spät war, um erkennbare Wirkungen auf beiden Seiten zu erzielen. Obwohl ich das Verfahren für funktionsunfähig hielt, führte ich in den folgenden Wochen intensive Gespräche mit meiner Besatzung, bis wir das von mir eingestrebte Einvernehmen erzielt hatten, es zu versuchen. Am 8. August stellte ich den Kontaktantrag mit einer Fregatte oder einem U-Jagdschiff der Volksmarine. Nach meiner Erinnerung war der Kommandant der Fregatte Niedersachsen der einzige weitere Kommandant, der das Gleiche tat. Er erhielt dann die Fregatte Halle der Koni-Klasse. Ich erhielt am 28. August zu meiner großen Überraschung die Mitteilung, meine Einladung sei angenommen worden. 30 Mann des U-Jagdschiffes Perleberg würden vom 11. bis 13. September zu einem Besuch nach Wilhelmshaven kommen. Beide Einheiten gehörten zur 4. Flottille der Volksmarine in Warnemünde. Als ich dann am 30. August tatsächlich an Kapitänleutnant R. telefonisch aus dem immer noch weltenentfernten Warnemünde meldete, war mir klar, die kommen. In der Zwischenzeit hatte die Volkskammer der DDR in ihrer historischen Sitzung den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes, also zur Bundesrepublik Deutschland, mit Wirkung vom 3. Oktober 1990, 0 Uhr beschlossen. Unsere Besucher und wir wussten also bei ihrer Ankunft am 11. September, dass sie in 3 Wochen zunächst einmal alle Angehörige der Bundeswehr werden würden. Diese Erkenntnis wurde dann aber von Anfang an schnell überlagert von einer intensiven, hellwachen Neugier, wie weder wir noch unsere Besucher sie bislang erlebt hatten. Wir würden in den nächsten Tagen hier in Wilhelmshaven auf der Bayern Soldaten der anderen deutschen Marine persönlich kennenlernen, die im Kriegsfall unsere nahesten Gegner gewesen wären und für die wir Gegner, Klassenfeinde waren. Wer hätte das noch vor einem Jahr gedacht? Entsprechend unsicher war ich mir zunächst, war sich auch meine Besatzung, waren sich erkennbar unsere Besucher. Aber dann überrollte uns gemeinsam unser Programm und die Tatsache, dass wir alle als deutsche Marineangehörige unterhalb der Schwelle von Politik oder Ideologie in vielen Bereichen eine ähnliche, wenn nicht sogar gleiche Sprache sprachen. Ich habe aus meinem Tagebuch in diesem Buch auch häufiger zitiert und habe einen Beitrag aus einem dieser Tage abgeschrieben. Aus dem Ende des Besuches habe ich geschrieben, unsere Besucher sind von allem, was sie hier erleben, rundherum geplättet und erklären immer wieder, dass ihnen das niemand glauben wird. Vor allem unseren Umgang miteinander, die rundherum motivierte Besatzung. Bei der Abreise waren alle bewegt. Unsere Gäste haben sich ehrlich und gerührt bedankt, und versprochen, alles zu versuchen, um uns noch vor dem 3. Oktober einen Gegenbesuch auf der Perleberg zu ermöglichen, über den ich auch berichte, denn es ist ihnen gelungen. Und wir haben 2 Tage vor der deutschen Einheit auf diesem Schiff noch die letzte Fahrt unter der Flagge der Volksmarine mitgemacht. Ich hätte noch etwas aus meiner Zeit als U-Boot-Kommandant auf dem Unterseeboot U-17. Es ist vielleicht schwer vorzustellen. Ja, noch 5 Minuten. Dann lasse ich das. Okay. 1976 war ich 10 Jahre bei der Marine, 29 Jahre alt und Kommandant eines deutschen Unterseebootes. 1976 haben wir an einem Manöver der Royal Navy teilgenommen. Zum ersten Mal haben wir die Nordsee durchgehend getaucht überquert und die 3 Wochen der Übung in der mittleren und nördlichen Nordsee durchgehend getaucht und ohne Landsicht durchgeführt und ohne Satellitennavigation, die es noch nicht gab. Oder gar Trägheitsnavigation, einzig abhängig von genauer Vorbereitung und exakter Koppelnavigation, die jede Kurs- und Fahrtänderung abbildete und die Tiefenänderung des Meeresbodens konsequent zur Positionsbestimmung nutzte. Mein Navigationsmeister zeigte mir in der Vorbereitung, dass zwar eine reale Gefahr für uns von den zahlreichen Ölbohrinseln ausging, und davon gab es in der mittleren und nördlichen Nordsee schon genug. Wirklich gefährlich aber waren die unzähligen Positionen, auf denen irgendwann einmal Ölbohrinseln gemeldet waren. Die Förderkonzerne waren nämlich nie verpflichtet gewesen, bei Positionswechsel die alten Standbeine der Bohrinseln bis zum Meeresboden zu entfernen, was ohnehin wohl niemand kontrolliert hätte, sondern dies nur bis zu einer Tiefe von 30 bis 40 Meter unter der Wasseroberfläche zu tun. Und auch das kontrollierte niemand genau. Für uns stellte daher jede dieser Positionen ein erhebliches Risiko dar, denn die Folgen einer Unterwasserkollision wären nicht absehbar gewesen. Nach langen Überlegungen entschied ich mich für einen Sicherheitsbereich von 2 Seemeilen um jede dieser Positionen. Und Teile der Nordsee wurden für uns zu einem Flickenteppich voller Off-Limits-Gebiete. Nach etwa 2 Wochen bot sich die Gelegenheit, eine der tiefsten Stellen der Nordsee, das heißt Devil's Hole, zu überqueren. Mit dem Navigationspersonal fieberte die ganze Besatzung auf den Moment, in dem der Echograph den großen Tiefensprung anzeigen würde. Und der Jubel, wie auch der Stolz der Navigatoren, war groß, als der fast genau auf die vorherberechnete Minute eintrat.
Vielen Dank, Herr Admiral. Meine Damen und Herren, ja, bitte.
Danke.
Wir haben jetzt noch Zeit für eine Frage. Und Sie haben alle aufmerksam zugehört. Ich denke, der eine oder andere hat vielleicht noch eine Frage. Ich habe hier ein Mikro, das ich gerne an Sie weitergeben möchte. Wagt es jemand, eine Frage zu stellen? Sind ja alle unter uns.
Ich bedanke mich erstmal für Ihre Lesung. Und als Frage möchte ich an Sie richten, ich verstehe, dass Sie damals von der George Fock berichtet haben und dass sie damals notwendig war. Können Sie einer Landratte wie mir erklären, dass das heute noch sinnvoll ist, Ausbildung auf der George Fock zu tun mit all dem, was passiert ist?
Ja, das kann ich versuchen kurz zu machen. Der normale junge Mann, der irgendwann der einen Marineberuf ergreifen will, und Ausbildung macht und später auf Schiffen zur See fährt, wird dies normalerweise zum ersten Mal auf einem Motorschiff tun. Und dann ist er eben Azubi oder er wird 4. Offizier auf einem Handelsschiff. Das ist aber was völlig anderes, als wenn eine relativ unbeleckte Landratte, wie das ja ein junger Offizieranwärter ist, seine erste Berührung mit der See auf einem großen Segelschiff erlebt. Und also körpernah, ohne dass man ihm das logisch erklären muss, feststellt, dass dieses Schiff nur so fahren kann, so schnell und auch nur in solchen Kursen, wie das die See erlaubt. Denn der Großsegler kämpft sich dann nicht mit Motor gegen alle Wellen und gegen alle Winde an. Er muss das nutzen, was die See, was der Wind ihm bietet, darf das nicht tun, was der Wind verbietet, und muss seinen Weg so finden, wie es bestmöglich geht. Und das spürt man in solchen 3 Monaten, heute sind es, glaube ich, leider nur noch 6 Wochen, in solchen 3 Monaten, von denen 2 Monate Seefahrt sind, spürt man das so intensiv, dass man beeindruckt und geprägt nach dieser Zeit das Schiff verlässt. Und das ist eine Erfahrung, die einen in seiner gesamten Dienstzeit nicht verlässt. Dieser Respekt vor der See, der man mit Technik nicht kommen darf, sondern die man respektieren muss.
Vielen Dank, Herr Admiral. Auch danke für Ihre Fragestellung. Sie haben jetzt auch noch die Möglichkeit, das Buch zu erwerben. Das kostet 19,80 Euro. Der Admiral steht auch gern zur Verfügung zu signieren. Ich glaube, hier hinter der Wand müsste der Tisch sein, wenn da kein Platz mehr ist. Sie können auch gerne später zum Stand E312 kommen. Der ist diese Richtung, ca. 30 Meter. Und wir freuen uns auf weitere Gespräche mit Ihnen. Vielen Dank und einen schönen Tag.
Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.